Ja, guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid alle schon so ein Stück weit angekommen hier. Draußen regnet es, wir sitzen im Warmen. Was kann uns Besseres passieren? Bei guter Musik, bei netten Nachbarn. Schön, dass ihr da seid. Habt ihr heute Morgen auch schon geflucht über den Regen vielleicht? Wer hat sich schon geärgert? So ein bisschen. Ja, wir hatten eigentlich geplant, heute noch eine Radtour zu machen, heute Nachmittag. Mal schauen, was daraus wird, mit netten Freunden. Folgende Szene fiel mir ein. Ein Bekannter von mir erzählte mal, das war so ein Wendenbummler mit Rucksack unterwegs, schon überall gewesen, Afrika, Asien. Dann war er mal in Nordafrika und er war immer so ganz nah dran am Geschehen der Leute. Dann saß er abends da mit den Beduinen vorm Zelt in der Wüste, tolle Atmosphäre, er wurde zum Tee eingeladen und die Leute fragten ihn dann und verständigte sich so ein bisschen auf Englisch, soweit das dann ging. Ja, wie sieht es denn eigentlich bei euch zu Hause aus? Und er dachte so, Mensch, wie erklärst du das denn jetzt mal? Und da fiel ihm ein, er hatte in seinem Rucksack hatte er noch einen Stern, also das Magazin Stern. Und da war eine Seite drin, da war so eine Werbung für Kondensmilch. Ich weiß nicht, Bärenmarke oder was das war, oder Glücksklee. Da stand da so eine Kuh auf so einer saftig grünen Wiese irgendwo im Alpenvorland. Und dieses Bild zeigte er denen da. Er sagt, ja, bei uns gibt's immer viel Regen. Oh, rain, very good, dachten die da. Und ich denke, wir wissen oft gar nicht, wie gesegnet wir sind mit dem Regen hier. Wir wohnen in einer der fruchtbarsten Regionen der Erde und sind oftmals am Meckern. Und im Grunde genommen leben wir im Segen Gottes. Da unten saß man im Sand und war dankbar für jeden Tropfen Wasser, den man zum Trinken hatte. Und wir leben hier im Grünen und dürfen uns heute wieder freuen, dass es regnet. Ist doch toll, ne? Ja, ich möchte starten mit einem Bild. Da müsste gleich eine Tür erscheinen. Da ist sie schon. Und ich möchte euch jetzt einfach mal so ein bisschen mit reinnehmen in das Geschehen und euch mal fragen, welche Gedanken kommen euch so, wenn ihr dieses Bild seht, diese Tür? Ruft einfach mal so in den Raum rein. Ah, dahinter sieht es bestimmt schick aus. Ja, ist eine recht moderne Tür, ne? Wie das so aussieht. Da hat man so seine Erwartungen. Mülleimer mit Aschenbecher, öffentliches Gebäude, okay. Was fällt euch noch ein? Wie wirkt diese Tür auf euch? Bedrohlich, einladend? Einladend. Warum? Sieht rot aus, nett, einladend, okay. Ja, ich denke, so eine Tür birgt immer so Geheimnisse in sich. Man möchte gern wissen, wie geht's dahinter weiter. Wenn man diese Tür jetzt sieht, recht moderner Stil eigentlich und man hat so seine Erwartungen. Wer wohnt da? Ist das eine moderne Familie? Wie sind die eingerichtet? Moderner Standard? Ich glaube, diese Tür kann so ein Sinnbild sein für unser Leben. Wir hatten eben gehört, nach den Sommerferien startet wieder was Neues. Die Kleingruppen sortieren sich neu. Die Sommerferien sind ja immer so ein besonderer Punkt, wo vieles neu startet anschließend. Vielleicht werden Leute eingeschult, andere Ältere starten ins Berufsleben. Und das ist wie so ein Gang über eine Schwelle hinein in einen neuen Bereich. Und ja, da möchte ich mit euch jetzt einfach mal so ins Geschehen reinkommen. Ich habe hier mal so ein Flipchart aufgestellt. Wenn wir so in einen neuen Bereich hineingehen, denken wir jetzt mal so an die Berufsanfänger. Was wünschen wir den Leuten? Oder wer ist hier? Wer hat da so einen Neustart vor sich? Du zum Beispiel, Anna, Dominik. Ich denke, es sind noch mehrere. Was hat man so für Vorstellungen für sein Leben? Was ist sinnvoll? Was ist erstrebenswert? Vielleicht können wir mal so ein bisschen sammeln. Ah, netter Chef. Okay. Okay, ein Punkt. Gute Atmosphäre. Glück hatte ich eben noch gehört. Liebe Kollegen, eine Herausforderung brauchen wir, ja. Ich schreibe einfach mal Spaß, Arbeit, Spaß. Wenn man das kombinieren kann, ist das natürlich was Tolles, ne? Ah, da kommen wir schon ans Eingemachte. Geld. Vorbereitete Situation. Was meinst du damit? Kannst du das so ein bisschen konkretisieren? Also eine Situation, die dir angepasst ist und die schon vorbereitet ist irgendwo. Gut. Unterstützung. Rücksicht. Gute Anleitung. Ihr habt schon viele fromme Wünsche. Ihr seid alle so fromme Leute, Mensch. Was wünscht man sich denn sonst noch so für sein Leben? Erfolg, ja sicher. Ihr seid doch noch nicht im Himmel hier angekommen. Ihr wünscht euch doch auf der Erde auch Erfolg. Ist doch klar, oder nicht? Was noch? Anerkennung, klar. Auch die brauchen wir. Gottes Segen. Das schaue ich mal oben drüber. Wenig Arbeit, viel Geld. Ich glaube, das ist so ein unausgesprochener Wunsch von uns, ne? Was sich jeder so ein bisschen vorstellen kann. Genau, guter Umgang. Ich denke, man könnte das Ganze jetzt noch ergänzen und wir könnten noch vieles dazu schreiben, aber ich denke, wir haben schon mal so einen Überblick gekriegt, was man sich so wünscht fürs Leben. Die Frage ist ja jetzt, wie kommen wir denn in den Genuss dieser Dinge überhaupt? Es gibt ja so ein Sprichwort, jeder ist seines Glückes Schmied. Kennt ihr überhaupt noch einen Schmied? Wisst ihr noch, was das ist? Heute kennt man nur iPhones und solche Sachen. Ne? Ein Schmied, das war jemand, der stand so am Schmiedefeuer früher, hatte so ein Stück Eisen, machte es glühend und dann wurde so lange gehämmert, bis man so ein Werkstück daraus geformt hatte. Sei es vielleicht ein Spaten, ein Speer oder eine Forke oder sonst was. Und das ist damit so zu vergleichen. Jeder hat sein Leben in der Hand, wie so ein rohes Eisenstück, was man formen kann. Oder wenn man das mal frommer ausdrücken will, es gibt auch so fromme Sprichworte, was der Mensch sät, das wird er ernten, gibt es da, oder lerne von der Ameise, sei fleißig. So, wenn man das jetzt im Hinterkopf hat, was heißt das dann für uns? Das heißt so eigentlich, gib Gas, streng dich an, hau voll rein, das ist was zu was bringst. Stimmt? Genau. Das ist das, was man in der Welt so mitkriegt. Man wird dann anerkannt, wenn man Leistung bringt. Aber oftmals kommt das dicke Ende dann später. Hau voll rein und du endest im Chaos. Das ist leider oftmals die Realität. Ja, leider. Viele Menschen haben sich angestrengt, haben gute Positionen erreicht, sind vielleicht nach außen glücklich, haben Reichtum angehäuft, haben ihr eigenes Motorboot oder was weiß ich, so dass man diesen Luxus auch nach außen sieht. Und trotzdem sind sie innerlich arm. Ich bin ja nun nicht mehr der Jüngste. Ich habe beide Personengruppen kennengelernt. Leute, die nach außen arm sind, aber innerlich reich. Und ich habe auch Reiche kennengelernt, die im Grunde genommen innerlich arm sind. Und mir fallen da spontan so Gestalten ein, die ich mal kennengelernt habe. Ich besuchte mal einen älteren Herrn, den ich aus dem Krankenhaus kannte. Er hatte einen apoplektischen Insult gehabt, also einen Schlaganfall zu Deutsch. war halbseitengelähmt und ich besuchte ihn mal zu Hause. Er war in so einer kleinen Dachkammer unter dem Dach untergebracht. 2,5 mal 3,5 Meter maximal, würde ich sagen. Da stand nur ein Kleiderschrank, ein Bett, ein Stuhl und auf seinem Nachtschrank seine Zigaretten. Das war alles. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Das ist ja schlimmer als im Knast hier. Furchtbar. Ne? Und ich kam so ein bisschen mit ihm ins Gespräch. Ich sage, und wie fühlen Sie sich hier denn so? Er sagt, ich bin ganz glücklich. Ich kriege jeden Tag mein Essen hier. Der war damit zufrieden. Das gab's nicht. Und ich habe andere Leute kennengelernt, die so nach diesem Prinzip gelebt haben, gib Gas und dein Leben gelingt, die Reichtümer angesammelt hatten. Ich erinnere mich an einen Patienten, den ich mal hatte. Also ich bin Krankenpfleger vom Beruf. Für die es noch nicht wissen sollten. Arbeite seit 30 Jahren im Krankenhaus, mache da so Praxisanleitung mit den Schülern, führe die da so rein, dass die so die theoretischen Kenntnisse in die Praxis umsetzen können, das so am Rande. So, jetzt hatten wir da einen Patienten, der erzählte mir so seine Geschichte, sagte, Mensch, ich habe mein ganzes Leben hart gearbeitet, er hat einen kleinen Betrieb aufgebaut und dann kam plötzlich die Diagnose, Pankreaskopfkarzinom, also Bauchspeicheldrüsenkrebs, mit Metastasen schon. Und er konnte sich ausrechnen, dass in einem halben Jahr sein Leben zu Ende sein würde. Ihr könnt euch vorstellen, wie der drauf war. Gesagt, mein ganzes Leben habe ich gearbeitet. Ich habe ein riesen Wohnmobil gekauft, das steht zu Hause vor der Tür. Wir wollten uns jetzt diese Zeit nehmen, meine Frau und ich, und wollten das Leben genießen. Er hat geheult wie ein kleines Kind. Er hatte sein Leben in eine falsche Richtung gefahren. Oder ich denke an einen anderen Mann. Er war Millionär, ich kannte ihn gut, wir duzen uns. Er wohnte in Bünde und er sagte mir, weißt du, ich habe alles von klein auf aufgebaut, diesen ganzen Betrieb. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele schlaflose Nächte ich hatte. Mein Haus war total verschuldet, weil ich das gesamte Kapital für meine Firma brauchte. Meine Frau wusste das gar nicht. Ich habe schlaflos im Bett gelegen, einige Nächte. Und jetzt bin ich krank. Ja, wenn ich ihn mal besucht habe, er hatte Connection überall hin. Wenn er was brauchte, Telefon, zack. Ein paar Tage später waren die Sachen da. Seine Aktienkurse, die er am Fernsehen täglich kontrollierte, waren sein großes Hobby. Und es wurde immer mal von einem Topf zum anderen umgeschichtet und der Gewinn wurde immer größer. Man fand ihn dann eines Tages tot vor seinem Fernseher. Einsam. Er hatte mir vorher schon mal gesagt, Basti, ich glaube, ich nehme mir selbst das Leben. Ich habe keine Lust mehr. Ich bin krank. Ich will nicht mehr. Auch da war das Leben falsch gelaufen. Oder ein Dritter, einer, der mit guten 60 gerade so in Altersvorruhestand gegangen war, erzählte mir mal seine Geschichte. Er hatte auch nur immer Power gemacht im Leben. Immer voll drauf, Überstunden gekloppt, deswegen konnte er nachher früher in Rente gehen. Und dann kam es so, dass seine Familie zerbrach, er allein war, es gab noch einen Todesfall in der Familie. Er hatte sein Leben vorher gesetzt auf Reichtum, auf Reisen, auf Autos und solche Dinge. Und plötzlich brach das alles zusammen, dieses Kartenhaus. Und er stand alleine da. Eines Morgens, wie er im Bett liegt und wach wird, ja, da muss man sagen, da flüstert ihm wirklich der Teufel ins Ohr und sagt, hey, was willst du eigentlich noch auf dieser Welt? Bring dich um. Und dieser Ruf wurde immer stärker. Er holt sein Gewehr vom Kleiderschrank, setzt es so unter den Kopf. Peng! Der Schuss geht los. Ihr fragt euch jetzt, wie konnte der mir noch seine Geschichte erzählen, ne? Wenn er schon tot war. Ja, wie durch ein Wunder ist er am Leben geblieben, dieser Mensch. Dieses Gewehr auf seinem Kleiderschrank war eingestaubt. In dem Moment, wo der Schuss losging, musste er niesen und der Schuss ging in die Decke. Glaubt ihr, dass der Typ wach war in dem Moment? Der war sowas von wach. Und zwar wach für sein Leben geworden. Ja. Er hat dann plötzlich angefangen, nach Gott zu fragen. Das war der Unterschied. Ich habe euch mal so einen Videoclip mitgebracht. Es ist so eher so eine Rentnerband, sag ich mal, so eine Oldie-Band. Wer ist von euch schon über 40? Gibt's ja Leute. Also wenn ihr mal eine Party machen wollt, dann müsst ihr die einladen. So eine Ü40-Party, da sind ihr richtig. Aber ich finde, der Text in diesem Lied, der da so rüberkommt, der ist einfach genau passend. Ich lese euch mal gerade so den Einstieg vor. Da heißt es, war eine harte Zeit, noch nicht lange her, voll am Leben vorbei, das will ich nicht mehr. Monotone Welt, nur im Dunkeln stehen, funktionier nur noch, kann mich nicht mehr sehen. Vielleicht kennt ihr auch solche Tage. Dann heißt es weiter, ich suche einen besseren Weg, das ist vorbei, ich will leben.
Einen besseren Weg. durch den. Jetzt ist alles neu, bin total befreit. Fühl die Welt um mich, das ist meine Zeit. Freue mich auf jeden Moment. Du zeigst mir den Weg, kann mir sicher sein. Ohne Hindernis tauch ich ins Leben an. Begleite mich auf meinem Weg. Denn das ist neu, für mich ganz neu.
Ja, ich will leben. Wollt ihr das auch? Ja, ne? Ist doch klasse. Das wollen wir doch eigentlich alle. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin? In diesem Lied war schon die Rede davon, dass noch eine andere Kraft irgendwie angesteuert wird. Ich denke, man könnte diesen Text direkt im Gottesdienst übernehmen, ne? Gotschi, wo bist du? Weil der einfach so zutreffend ist. Oftmals müssen wir als Menschen ja erstmal so richtig voll eine Bruchlandung machen, um zu sehen, alleine schaffe ich es nicht. Und wenn wir all diese Dinge hier sehen, für die wir uns vielleicht angestrengt haben, wie Glück, wie Geld, einen tollen Beruf, Erfolg, Anerkennung, dann ist es oftmals so, dass man so in einen Strudel reingelangt hier. Ja? Und das ist irgendwie so ein Abwärtszug. Und genau das möchte Gott eigentlich nicht für uns. Ich glaube, wir müssen einfach umdenken. Nicht ich mache es, sondern Gott möchte uns segnen. Darum habe ich das da oben eben schon hingeschrieben. Das ist eine ganz andere Perspektive. Es geht nicht darum, dass wir vielleicht wie im Film Motorrad fahren oder im Sportflugzeug unterwegs sind. Das gönnt uns Gott alles. Warum denn nicht? Wir sollen Freude im Leben haben. Das möchte Gott. Die Frage ist nur, ob ich dadurch in so einen Teufelsreis reinkomme, durch all diese Dinge, oder ob ich die Dinge wirklich genießen kann. Ich glaube, das macht den Unterschied letztlich. Ob ich gefangen bin in diesem Strudel, der mich immer tiefer reinzieht in eine Sinnlosigkeit, oder ob ich mit Gott so über den Dingen stehen kann. Ich male mal hier so ein Männchen rein oder auch eine weibliche Person. Man spricht ja heute von Unisex überall, ne? Mit den Versicherungen und sonst wo. Und ich denke, am besten kann ich das genießen, ja, mit Gott an meiner Seite. Wenn Gott mir so die Hand reicht und sagt, hey, all das, was du hier siehst, ich will es dir schenken. Ich glaube, das macht das Umdenken aus. Ja, ich möchte euch mal einen Bibeltext vorlesen, wo Jesus das so deutlich macht. Da sagt er zu seinen Jüngern: Wenn ihr barmherzigen Menschen euren Kindern schon Gutes gebt, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Ja, habt ihr das verstanden? Wenn ihr hartherzigen Menschen euren Kindern schon Gutes gebt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Ich habe mir in diesem Text so ein paar Worte dick gemarkert. Das eine Wort heißt hartherzig. Wer ist von euch hartherzig? Eine Meldung. Die anderen sind alle lampfromm und lieb und leben alle so nach dem Motto: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Klasse seid ihr. Ich kann das nicht so. Ich glaube, wenn wir mal ehrlich sind, dann schlummert in uns doch überall so der Egoismus. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit notwendig, um in dieser Welt überhaupt überleben zu können. Ja? Aber ich glaube auch, dass es in manchen Familien heute zugeht wie auf dem Gefechtsstand. So jeder gegen jeden. Jeder will seine Meinung durchsetzen. Und das ist sicherlich nicht Gottes Wille. Wenn Jesus hier davon spricht, dass wir hartherzig sind, ich glaube, dann kann das jeder für sich ein Stück weit nachvollziehen, wenn er mal an sich so selbst denkt. Geht es nicht darum, dass ich selbst meine Interessen durchboxen möchte, egal wo ich bin. Ja. Und dann sagt er: Wenn ihr hartherzigen Menschen euren Kindern schon was Gutes gebt, wie viel mehr macht es der Vater im Himmel, der viel besser ist als wir, ja, der in dieser Liebe lebt, der uns unendlich beschenken möchte. Das ist doch erstmal unheimlich befreiend, denke ich, wenn ich sowas höre. Ich muss mich nicht selbst anstrengen, um in diesen Strudel vielleicht nach unten zu geraten, sondern Gott möchte mit mir diese Dinge genießen. Wenn wir mal so kleine Kinder sehen, vielleicht so 5, 6, 7 Jahre, ja, wie sind die drauf? Sind bei Mama und Papa am liebsten an der Hand oder in der Nähe? Wenn ich so einem Kind irgendwas schenke, sei es eine Puppe für ein Mädchen oder einen Ball für den Jungen, die freuen sich doch am meisten, wenn Papa dabei ist oder wenn Mama dabei ist und mitspielt, oder? Ist das so? So ist es, ne? Genauso ist es mit Gott auch. Wenn er uns segnet, möchte uns so mit reinnehmen in all diese Dinge. Er möchte sie uns schenken. Und das ist einfach schön. Es heißt hier, Gott gibt es denen, die ihn darum bitten. Ich glaube, Gott ist noch viel größer. Wenn wir als Kinder, als Eltern schon sehen, was unsere Kinder brauchen, wir warten doch nicht erst darum, bis die Schuhe bei einem 5-Jährigen durchgelatscht sind und die blanken Füße auf dem Asphalt reiben. Das sehen wir doch vorher, dass der neue Schuhe braucht und wir kaufen sie dem. Wir geben sie dem Kind. Weil wir wissen, es ist jetzt notwendig. Und Gott in seiner unendlichen Größe und Liebe möchte uns doch viel reicher noch beschenken, als wir das überhaupt können. Ja? Ich denke, wir mit unseren kleinen Gedanken sind da doch schnell am Ende. Ich denke, wir dürfen nach dem Motto leben: Papa macht das schon. Ja? So möchte Gott sein für uns. Papa macht das schon und in seiner Nähe erlebe ich den Segen. Ja, ich erlebe immer wieder Leute, mit denen ich so im Gespräch bin, die so auf dem Wege mit Gott sind oder diesen Weg neu eingeschlagen haben, wie man das eben in diesem Lied auch so hören konnte. Alles ist neu, ist einfach klasse. Ich hatte letzten Mittwoch noch Besuch von einer Arbeitskollegin, die Gott schon 2-mal so ein Stück berührt hat. Ich durfte 2-mal für sie beten. Das erste Mal ging es um eine Krankheit, das zweite Mal ging es um ihre Nikotinsucht. Und Gott hat sie wirklich jedes Mal tief berührt. Sie hat diese Nikotinsucht verloren. Und dann sagt sie mir: Weißt du, ich habe da letzte Woche was erlebt. Das ist für mich echt ein Wunder. Ich war mit dem Auto unterwegs in Hameln und die ganze Straße stand da voll. Weißt du, ich habe schon immer Schwierigkeiten mit dem Einparken. Ja, also so rechts am Straßenrand, so rückwärts einparken, das habe ich noch nie gekonnt, sagt sie. Die ganze Straße stand voll, aber es war nur noch dieser eine Parkplatz da. Und überall liefen die Leute rum. Und sie sagt: Oh Mann, gleich passiert's wieder, ich blamiere mich hier völlig, 10-mal vor, 10-mal zurück und der Wagen steht immer noch quer. Und dann sagt sie, dann habe ich so gebetet: Jesus Christus, hilf mir, dass ich da reinkomme. Ist ja auch, das ist ja interessant. Und ja, sagt sie, du wirst es nicht glauben, 1-mal eingeschlagen und der Wagen stand. Das habe ich noch nie erlebt, sagt sie. Das ist einfach so spannend zu sehen, wie Gott mit Leuten so unterwegs ist, in so ganz kleinen Dingen des Alltags vielleicht, ja, wo sie so mit Papa unterwegs sind, sage ich mal. Und das ist einfach das Schöne. Und dann erlebe ich wieder andere Leute, ja, die haben Gott vielleicht ein Stück weit erlebt, in Prüfungen, in Krankheit, sie haben echt ein Wunder erlebt, was da passiert ist. Und ein halbes Jahr später oder ein Jahr später ist von alledem nichts mehr da. Es ist weg, wie in Luft aufgelöst. Und das ist dann immer so schade. Gott möchte, dass wir so in seiner Gemeinschaft leben und dass wir Spaß daran haben. Ja, so muss man es eigentlich sagen. Freude haben am Leben und mit ihm. Ich habe euch noch einen Bibeltext mitgebracht, der das Ganze nochmal so ein bisschen unterstreicht. Und zwar steht er in Matthäus 6. Und da sagt Jesus, keiner kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Und er sagt hier, ihr könnt nicht gleichzeitig für das Geld leben und gleichzeitig für Gott. Ja, all das, was wir so an Erfolg sehen, hängt ja letztlich irgendwo auch mit Geld zusammen. Man kann es einfach mit Geld übersetzen. Ihr könnt das nicht. Beiden Herren dienen, sagt er. Macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Essen, Trinken, Kleidung. Was sind das für Dinge? Er spricht hier nicht von unserem Plasmabild hier und auch nicht von unserem Auto, nicht vom Beruf, sondern es geht hier um die Dinge, die die Existenz betreffen. Um Essen, um Trinken, um Kleidung. Die spricht er hier an. Und er sagt, macht euch da keine Sorgen drum. Denn Leben bedeutet mehr als Essen und Trinken und der Mensch ist wichtiger als seine Kleidung. Seht euch die Vögel an. Die säen nichts, die ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Und euer himmlischer Vater versorgt sie doch. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Und dann wiederholt er nochmal, deshalb macht euch keine Sorgen um eure Kleidung. Vielleicht spricht er da speziell die Frauen an. Macht euch keine Sorgen um eure Kleidung, ihr Lieben. Jesus sagt hier, seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie können weder spinnen noch weben. Und ich sage euch, König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine dieser Blumen. Habt ihr euch schon mal so eine Blüte richtig angeguckt? Wie die aussieht, vielleicht so im Morgentau, so dieses Samt, wenn man das so berührt, der Tau perlt ab. Wir lernen ja heute in der Malerindustrie vom Lotus-Effekt und all diesen Dingen. Das ist einfach sowas von genial, wie Gott das geschaffen hat. Und Gott sagt, Jesus sagt hier, meint ihr denn nicht, dass ihr meinem Vater viel, viel mehr wert seid als solch eine Blume, die irgendwann verdorrt oder verbrannt wird? Warum vertraut ihr Gott so wenig? Zerbrecht euch also nicht mehr den Kopf mit Fragen. Werden wir genug zu essen haben? Was werden wir anziehen? Was werden wir trinken? Mit solchen Dingen beschäftigen sich nur Menschen, die Gott nicht kennen. Aha. Interessant, ne? Womit beschäftigen wir uns auch mal mit solchen Dingen? Eigentlich sollten wir es besser wissen. Und dann sagt er nochmal, euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Ja, wie wir als Väter und Mütter wissen, was unsere Kinder brauchen, weiß unser Vater das schon. Eigentlich bevor wir ihn bitten. Das ist doch schön. Ich habe mir dieses Wort Vater nochmal fett unterstrichen hier, weil ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir so in diesem Kindschaftsverhältnis sind mit Gott. Das ist ja nicht jeder automatisch, sondern da komme ich nur dann hin, wenn ich das will. Wenn ich sage, hey, Gott, übernimm du mein Leben. Sonst bin ich in diesem Kindschaftsverhältnis nicht drin. Und dann kann ich auch nicht in all diesen Genuss der Dinge kommen. Und dann kommt so ein Schlüsselvers noch hinterher. Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt und lebt nach Gottes Willen. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Kennt ihr diesen Vers? Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Ja, das ist so ein Schlüsselvers und ist eigentlich auch so einer der Lieblingsverse so aus der Bibel, die ich so kenne. Man kann jetzt natürlich sagen, hey, ihr Christen, ihr seid ja alle so ein bisschen spinnerig drauf, habt so die rosarote Brille auf. Aber ich kann nur sagen, ich habe das so erlebt für mein Leben. Wie ich damals so 16 war und meinen Berufsstart machte, habe ich so überlegt, was machst du denn jetzt? Ich hatte kein Abitur, ich hatte Realschule. Gut, erstmal schon mal so ein bisschen begrenzt. Ich hatte erstmal überlegt, Grafiker zu werden damals. Das war auch nicht so das Richtige. Und dann bin ich Drogist geworden. Ich habe gedacht, nur das ist so ein Beruf. Das ist so eine verkürzte Pharmaziestudie, die du da hinlegst. Du verdienst so viel Geld und machst dich nicht dreckig dabei. Das ist es. Okay. nachdem ich dann mein erstes Gehalt kam, das waren damals 275 D-Mark, da wusste ich, dass das mit dem Reichtum wohl nichts wurde. Und wenn ich die Arbeitszeiten ansah im Einzelhandel, dann waren die auch nicht gerade so prickelnd, jeden Samstag da im Laden stehen. Ich habe dann innerhalb von 7 Jahren, glaube ich, an 5 verschiedenen Arbeitsplätzen gearbeitet und irgendwie war es das nicht. Dann wurde ich arbeitslos und erst dann bin ich so auf den Gedanken gekommen, hey Gott, was willst du eigentlich wirklich für mein Leben? Wenn mich jemand vorher gefragt hätte, bist du Christ, wie ich 16 war und diesen Beruf einschlug, habe ich gesagt, klar. Ich habe auch darum gebetet, hey Gott, gib mir einen schicken Arbeitsplatz, was Nettes, wo ich Geld verdiene und so. Aber das war nicht wirklich. Ich habe Gott quasi vorgeschrieben, was er tun sollte und er soll das dann noch absegnen und das funktioniert nicht. Ich glaube, dass wir das oft tun. Wir beten um irgendwas und haben schon gleich den Plan im Hinterkopf, wie das dann laufen muss. Oftmals muss wirklich erstmal so ein Zerbruch kommen und irgendwann kam der bei mir dann. Nach diesen 7 Jahren wurde ich arbeitslos, ein halbes Jahr und dann habe ich gesagt, ja Gott, ich möchte dir wirklich mein Leben zur Verfügung stellen. Ich möchte anderen Gutes tun, so wie du das eigentlich willst. Da habe ich überlegt, wie kann das dann passieren? Das kannst du ja machen. Entweder musst du jetzt Pastor werden oder du gehst in eine Krankenpflege und hilfst Leuten so auf praktische Art und Weise. Da habe ich so gedacht, na reden kannst du nicht. Also gehst du mal in die Krankenpflege. Das konnte ich auch mit meinem Beruf. Dann habe ich angefangen, habe Bewerbungen geschrieben. Ich wollte eine neue Ausbildung machen an 6 Krankenhäusern so im Umkreis und ich kriegte nur Absagen. Und ich habe wieder gedacht, hey Gott, was ist das denn? Jetzt will ich schon was für dich tun und irgendwie klappt das nicht. Gibt's auch nicht. Aber Gott ließ mich erst noch so ein bisschen warten, nämlich bis so ein halbes Jahr voll war, weil er es besser wusste. Darum. Plötzlich war es nämlich so, dass ich erstmal ein halbes Jahr brauchte, um in eine Umschulung reinzukommen. Und dann startete dieser Umschulungsprozess. Man wollte schon seit 5 Jahren, wollte man hier im Bündner Raum sowas organisieren. Es hatte aber nie stattgefunden. Und plötzlich, genau nach diesem halben Jahr, ging dieses Ding dann los. Es hat davor nie wieder eine Umschulung gegeben in der Richtung und auch danach keine mehr. Ist interessant, ne? So, und ich kriegte jetzt nicht mein Lehrlingsgehalt davon 200-300 €, sondern ich kriegte 68% meines Gehaltes weiter. Das heißt, Gott war da viel weiser, als ich das überhaupt hätte mehr ausmalen können. Ja, er hat mich da reich beschenkt in dieser Richtung. Ich fand das einfach toll. Es taten sich dann noch weitere Türen auf und ich wusste irgendwann, dass ich am richtigen Platz bin. Und dann gab es nochmal so eine Story um die Praxisanleitung damals. Ich hatte euch das ja eben schon gesagt, dass ich so Schüler anleite. Ich mache das jetzt auch schon 8 Jahre lang. Ja, da hieß es, neues Gesetz, 10% Anleitungszeit für alle Schüler. Jede Station braucht irgendwie einen Praxisanleiter, der das machen muss. Ich sage, ich habe da keine Lust zu. Ich will mich jetzt nicht auch noch mit den Schülern rumärgern. Und ich wusste, es waren so ein paar hundert Stunden dazu notwendig an Sonderausbildung. Mein Bruder machte damals schon sowas. Darum hatte ich schon ein bisschen was mitgekriegt, was es bedeutete. Ich sage, nee, Gott, das will ich nicht. Aber tja, mir wurdest du zugeschoben, weil keiner Spaß daran hatte. Keiner wollte es machen. Die anderen hatten schon irgendwelche Zusatzaufgaben, also blieb ich dran hängen. Und ich weiß noch, wie ich eines Abends im Bett lag und so betete, hey Gott, du weißt, ich habe da keinen Bock drauf, auf dieses Zeug da mit Praxisanleitung. Und dann kam mir plötzlich so dieser Gedanke, ey, aber wenn du das willst, dann mache ich das. Ja, dann ging dieser Kurs los. Ich kriegte sofort eine Sehnenentzündung hier vom Schreiben. Ich war es gar nicht mehr gewohnt. Das war schon das Erste. Ja, die Lernerei war wieder was Neues für mich nach 30 Jahren. Und trotzdem tat Gott immer wieder so kleine Türen auf. Da mussten wir eine Hausarbeit schreiben. Ich hatte damals noch keinen PC, konnte das nur handschriftlich verfassen. Ich sagte zu der Dozentin, ich habe keinen PC zu Hause, ich kann das nicht, ne? Wisst ihr, was die da sagte? Ach, wissen Sie was, geben Sie mir das. Ich tippe das gerade für Sie ein. Ich dachte, was ist das denn? Das waren die 8 bis 10 Seiten oder so Schreibmaschine, ne? So in der Größe. Da hat die 2 Stunden dran gesessen. Das hat die für keinen sonst getan, nur für mich. Ich dachte, das gibt's nicht. Ja, wenn ich heute so zurückblicke, muss ich sagen, Gott hat mich da wunderbar geführt. Es macht so viel Spaß, mit den jungen Leuten im Gespräch zu sein, ja, die anzuleiten, positiv mit denen so durch die Dinge zu gehen. Viele waren schon im Gottesdienst hier. Oftmals gibt es Gespräche auch über Gott, über Jesus, über Glauben. Das ist einfach total klasse und ich bin da voll gesegnet. Das ist einfach so schön. Wie funktioniert Segen Gottes, kann man sich jetzt ja fragen. Wie kommt man da so hin in diesen Segensfluss? Zunächst muss man sagen, Gott spricht und ich muss darauf antworten. Ich muss mich darauf einlassen. Gott spricht. Damit fängt es eigentlich an. Gott macht irgendwie eine Zusage. Und wenn Gott spricht, ist das anders, als wenn ich spreche. Ich rede oftmals Blödsinn oder kann vielleicht Dinge gar nicht einhalten. Wenn Gott spricht, dann hat das Konsequenzen und hat das Macht und dann hat das Kraft. Wenn Gott sagt, es werde Licht, in der Schöpfungsgeschichte, dann ward es Licht, dann wurde es hell. Ja, das ist das andere. Wenn Gott spricht, steht Kraft dahinter. Dabei geht es dann immer um ein übernatürliches Geschehen. Ich glaube, wir können das mit unserem Verstand gar nicht begreifen, was Segen überhaupt bedeutet. Für viele ist das vielleicht noch so theoretisch. Gott sagt da irgendwas und ich muss das annehmen. Ja, das ist natürlich auch immer so ein Stück weit Risiko, denke ich. Man muss sich darauf einlassen, auf diese Dinge. Es sind oftmals nicht die Dinge, die uns die Welt so vorlebt. Ich denke gerade an die Predigt von Lutz letzten Sonntag, da ging es ja um Treue. Ja, wer erinnert sich noch? Ja, einer zumindest. Habt alle gut aufgepasst. Treue, das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Wo existiert das heute noch? Wer beharrt sich das noch? Warum sieht es in unserer Gesellschaft heute so aus? Ich habe mit diesen Kindern zu tun, die aus diesen Verhältnissen hervorgegangen sind. Ich sprach neulich mit einem Arbeitskollegen, der sagte, das ist wirklich grausam. Die Leute haben keinen Halt mehr. Die sind teilweise nicht führbar. Man merkt einfach diese Nestwärme. Haben die verpasst, diese Leute. Ja, das ist schlimm zu sehen. Und genau das ist das, was Gott nicht möchte. Sondern Gott möchte, dass wir durch seinen Segen beschenkt werden. Auch in der Familie. Und ich denke, es ist für uns ein ganz großer Segen, wenn Kinder sehen, wie wir im Segen Gottes leben können. Und die Kinder schon so mit hineinnehmen und vielleicht selbst so einen Start machen können. Nach Gottes Geboten fragen. Man kann sich jetzt natürlich auch fragen, wie wichtig ist denn Segen überhaupt? Kriege ich es nicht auch alleine hin? Ist Segen überhaupt wichtig? Was meint ihr? Natürlich. Würde ich auch sagen, natürlich. Wenn man mal die Bibel aufschlägt und da anfängt zu blättern, dann sieht man, dass gleich auf der ersten Seite das Wort Segen erwähnt wird. Da heißt es in der Schöpfungsgeschichte, wie Gott dann die Tiere erschaffen hat. Und Gott segnete die Tiere. Später werden die Menschen erschaffen. Und dann heißt es wieder, und Gott segnete sie. Und was sagt er den Leuten? Adam und Eva, seid fruchtbar, mehrt euch, macht euch die Erde untertan. So heißt es so im Luthertext, glaube ich. Ist das was Gutes, was Gott da sagt? Ist das was zur Entfaltung führen kann? Seid fruchtbar, vermehrt euch, macht euch die Erde untertan. Ist doch klasse, oder? Ist sehr ermutigend, was Gott da vorhat mit uns. Segen Gottes. Hoppala. Ist so wichtig, denke ich, dass er auf der ersten Seite der Bibel anfängt und sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Aber Segen Gottes ist etwas, was er nicht so einfach so über uns ausschüttet. Wisst ihr, ich gehe manchmal mit der Gießkanne durch den Garten und gieße so meine Salatreihe, dann laufe ich so dran lang und überall kommt so ein bisschen was hin. So ist das bei Gott nicht. Gott möchte seinen Segen spenden, er möchte seinen Segen anbieten für uns alle, aber wir haben da auch einen Eigenanteil. Wir müssen ihn haben wollen. Das ist der Unterschied. Ich möchte das mal vergleichen, so mit einem Scheck. Wer von euch kennt noch einen Scheck? Das ist heute nicht mehr so ähnlich. Ja, die meisten doch. Ne? Die Versicherungen schicken vielleicht manchmal noch so einen Scheck, wenn man so ein bisschen was zurücküberwiesen kriegt. Meistens wollen sie ja das Geld. So, da steht dann drauf, was ich, so und so viel, 100 Euro. So, was muss ich dann aber tun? Aha, ich muss zur Sparkasse gehen, sonst kriege ich das Geld nicht. Ist ja so ähnlich ist das bei Gott auch. Gott bietet uns seinen Segen an, und wir müssen aktiv werden. Ja? Es geht nicht darum, dass uns so die gebratenen Tauben von oben in den Mund fallen. Jesus hatte eben dieses Beispiel da von den Vögeln. Die Vögel säen nicht, sie ernten nicht und trotzdem werden sie ernährt. Die können sich auch nicht auf ihre Stange setzen und nur den Schnabel nach oben offen halten, sondern die sind den ganzen Tag unterwegs und picken die Samenkörner irgendwo. Ja? Die müssen ihre Ressourcen nutzen und das dazu tragen. Und genauso geht es uns auch. Gott möchte, dass wir uns entfalten in unserem Leben mit den Fähigkeiten, die er in uns hineingelegt hat, dass wir uns ausstrecken nach ihm und dann kann das Leben wirklich gelingen und wir können das genießen. Ja, Segen wird erst dann wirksam, wenn wir ihn leben wollen. Wie mache ich das jetzt? Es ging eben schon mal darum, in diesem Matthäus-Text, dass ich wissen muss, was will denn Gott eigentlich für mein Leben? Ich glaube, darum geht es. Denn sonst werde ich nicht in diesen Genuss kommen. Und Jesus macht das dann nochmal ganz deutlich. Den Willen Gottes kennenlernen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wo lerne ich den kennen? Hier in diesem Buch, was Bibel heißt. Zum Beispiel in den Geboten, die Gott dem Volk Israel damals gegeben hat. Ich denke, von dem Volk Israel können wir ganz viel lernen. Ich habe hier mal so einen Text aufgeschlagen aus 5. Mose 11. Da sagt Gott seinem Volk, bewahrt deshalb diese Worte im Herzen. Also damit meint er die Gebote, die er seinem Volk gegeben hat. Und denkt immer daran. Schreibt sie zur Erinnerung auf ein Band, bindet es um die Hand und um die Stirn. Bringt die Gebote euren Kindern bei. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Ritzt sie ein in die Pfosten eurer Haustüren und Stadttore. Ja, so wichtig war das Gott. Und dann heißt es nachher, und nun müsst ihr euch entscheiden, wählt zwischen Segen und Fluch. Der Herr, euer Gott, wird euch segnen, wenn ihr auf seine Gebote achtet. Den Fluch will ich jetzt gar nicht vorlesen. Ich denke, den wollen wir alle nicht. Wir möchten den Segen Gottes haben. Da müssen wir seine Gebote kennen und müssen danach handeln. Oftmals ist das ein Risiko. Ich denke gerade an das Geld. Das ist ja immer so ein Thema, was auch in vielen Familien Probleme bereitet. Dass nie genug Geld da ist. Und wenn es dann darum geht, vielleicht für Gott etwas zu geben, zu spenden, dann ist das vielleicht für manche neu, für manche kennen es schon. Ich weiß noch, damals so Konfirmandenunterricht, hing dann so der Klingelbeutel rum und man schmiss da so ein paar Groschen rein, die man über hatte. Man kannte das nicht anders. Dann gab es irgendwann mal Sammlungen, wo zu einer Spende aufgerufen wurde, vielleicht für einen Missionar, wo dann auch Leute schon mal Scheine gegeben haben, 10er, 20er, 50er, was mich überrascht hat. Dann hörte ich mal irgendwann davon, dass Gott so den Zehnten segnet, dass das eigentlich so ein alttestamentliches Gesetz war, was er seinem Volk mit auf den Weg gegeben hatte. Gebt 10% von aller Ernte, gebt die mir. Und dass man das heute noch so praktizieren kann. Ich habe gedacht, oh, das sind aber jetzt Sekten hier, die das so praktizieren, die wollen ja nur dein Bestes haben. Die wollen deine Kohle. Da halte ich mal einen schön zurück. Und dann irgendwann habe ich die Dinge aber anders gesehen. Und Heike und ich, wir haben das eigentlich so wirklich praktiziert, seitdem wir verheiratet sind, dass wir 10% unseres Lohnes für Gott geben. Ich werde heute oft angesprochen. Sag mal, wie macht ihr das eigentlich? Ihr lebt von einem Gehalt, ihr fahrt 2 Autos, ihr habt ein eigenes Haus. Wie macht ihr das? Das geht doch eigentlich nicht. Ich sage, ja, das ist interessant, ne? Wir sind da beschenkt worden. Und wir haben nie einen Kredit aufnehmen müssen in der ganzen Zeit. Wir haben nie irgendwie zurückstehen müssen vor Dingen, die wir uns nicht leisten konnten. Das ist verrückt. Ich kann es selbst nicht erklären. Gott hat uns da beschenkt. Wisst ihr, da trifft dieses Sprichwort, was übrigens aus der Bibel kommt, zu: Was ihr sät, werdet ihr ernten. Wer von euch hat einen Garten? Die meisten, glaube ich, ne? So, was muss ich säen, wenn ich Gurken ernten will? Gurkensamen, ist doch klar, ne? Was muss ich säen, wenn ich Kartoffeln ernten will? Kartoffeln. Sonst kommen da keine Kartoffeln raus. Und was für Kartoffeln nehme ich? die, die schon verfault im Keller liegen, so die Groschen, die ich in den Klingelbeutel haue, die verfaulten, oder nehme ich gutes Saatgut, nehme reichlich und bringe das aus. Ich glaube, es ist ein guter Vergleich. Das, was ihr sät, werdet ihr ernten. Und Gott sagt dann ja noch, wo steht es nochmal im Alten Testament? Malachi, ne? Prüft mich, ob ich nicht die Tore des Himmels aufreißen werde und euch überschütten werde mit meinem Segen. Speziell zum Thema Geld. Wer das noch nicht probiert hat, sollte das vielleicht mal ausprobieren. Das ist einfach klasse. Eine Story fällt mir gerade noch ein. Im letzten Jahr wurde hier in der Gemeinde aufgerufen, zusätzlich irgendwie was zu spenden. Wir hatten festgestellt, unser Finanzvolumen ist größer geworden. Die Gelder werden irgendwann nicht mehr ausreichend sein und vielleicht kommen wir irgendwann in die Miesen rein. Und es wurde dann aufgerufen zu einer Spende und ich dachte, oh, jetzt fängt das hier auch schon wieder an. Diese Geldbettelei, ich kann das nicht haben. Ne? Ich finde das immer ganz schlimm. Und dann gab es so einen Spendenaufruf mit Garantiekarte, kann man sagen. Sowas hatte ich auch noch nicht erlebt. Da wurde gesagt, wenn ihr jetzt spendet über ein Jahr und ihr habt am Ende des Jahres das Gefühl, dass Gott euch nicht gesegnet hat oder dass ihr in diesem Jahr Armut erleiden musstet, bekommt ihr am Jahresende das Geld zurück. Cool, ne? Jetzt muss ich Holger eigentlich mal fragen, wie viele Leute musst du das Geld zurückbezahlen? An keinem. Und wir haben uns damals gefragt, ich habe gedacht, Mensch, eigentlich spenden wir ja schon genug, ne? Die anderen könnten auch mal was spenden. Aber ich habe dann so gedacht, die Gemeinde ist uns einfach so viel wert. Wir durften die mit gründen hier damals vor 5, 6 Jahren. Und das ist einfach so eine tolle Sache mit all den Leuten. Wir haben gesagt, gut, wir machen das jetzt so. Wir legen jetzt noch 50 Euro drauf jeden Monat und haben das dann auch jeden Monat so überwiesen. Das Geld war weg. Es hat uns nicht wehgetan. Ich habe nicht mehr darüber nachgedacht. Und dann kam jetzt das Jahresende und Anfang dieses Jahres sagte Lutz dann, unser Pastor hier, Mensch, überlegt doch mal, ihr habt jetzt dieses Jahr zusätzlich gespendet, ob Gott euch gesegnet hat. Ich hatte da schon gar nicht mehr drüber nachgedacht. Und dann fiel mir plötzlich was ein. Wir hatten ja damals hier berichtet, ich weiß nicht, so 7 bis 10 Leute standen hier vorne, die so von ihrem Segen berichtet hatten. Das war total klasse. Und oftmals ging es auch ums Auto. Ich weiß noch, du hattest auch vom Auto erzählt, Thomas. Bei mir ist es so, ich fahre so einen Bulli, der ist fast 18 Jahre alt. Da schreibe ich immer auf, was ich so an Reparaturen habe jedes Jahr, was der Sprit kostet. Und dann fiel mir auf, Mensch, in diesem Jahr hast du 630 waren es genau, weniger gebraucht als in den letzten Jahren. Das ist ja interessant, dachte ich. Der Diesel war billiger geworden in der Zeit damals. Ne? Also Gott hat da ganz spezielle Schrauben. Dann erzählte ich Heike das. Und dann sagt Heike, ja, weißt du was, ich habe da auch so eine kleine Kasse und da habe ich dieses Jahr auch 600 Euro mehr drin. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Das heißt, Gott hat uns nicht nur diese 600 Euro wiedergegeben, sondern er hat es verdoppelt, das Geld. Das war der Hammer. Wirklich. Damit hat er uns nochmal so ein sichtbares Zeichen gegeben, was eigentlich Segen heißt. Ja, Leben im Segen Gottes ist eine schöne Sache, denke ich. Ich glaube, viele von euch haben das auch schon erlebt. Wer würde von sich sagen, wer ist schon mal gesegnet worden oder wer hat einen anderen segnen können? Das sind ganz viele. Ich finde, eine Predigt ist immer dann am besten, wenn mehrere berichten. Hätte von euch jemand so Mut, Spaß, Lust, mal hier vorne ein paar Worte zu sagen noch, wie Gott ihn gesegnet hat oder wie andere vielleicht durch ihn gesegnet wurde, durch sie gesegnet wurde? Wer möchte mal? Ich denke, das ist auch so ein Segen zurückgeben an Gott. Damit segnen wir Gott, weil wir ihm damit die Ehre geben und ihn verherrlichen. Wer wurde gesegnet? Holger, du bist gesegnet worden. Und dann darfst du kurz erzählen von deinem Segen.
Es gibt eigentlich nichts Konkretes, wo ich sagen kann, dass da und da bin ich gesegnet worden. Nur wir machen es bei uns in der Familie so, dass wir morgens vom Frühstück die Losung lesen Und im Anschluss, dass wir ja eigentlich die ganze Familie segnen, jeden Einzelnen. Und das ist eine wahnsinnige Zusage, auch wie Bastelas eben schon sagte, dass an dem Segen, an Gottes Segen alles gelegen ist. Und wie häufig, dass wir schon, ja, ich sag mal, Situationen hatten, wo wir gedacht haben, das geht nur in eine Richtung. Aber irgendwo, es ist in letzter Sekunde, ist das noch gewendet worden. Ich kann jetzt zwar keine konkrete Situation nennen, nur vom Gefühl her, es waren einige.
Klasse, Holger. Dankeschön. Da kommt noch jemand. Supi. Bitte sehr.
Ich bin im Moment oder in der letzten Zeit sehr gesegnet mit Zeit mit Gott und Sehnsucht nach Gott. Das ist irgendwie gerade besonders. Ich weiß gar nicht genau, wie das anfing. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ich will irgendwie mehr. Und stehe morgens immer noch früher auf als alle anderen, was mir sehr schwer fällt, weil die Nächte jetzt auch nicht so bombastisch meistens sind und ich deswegen müde bin. Aber ich merke, dass auch da das so ist, wenn ich was gebe, dass ich viel mehr noch zurückkriege. Und wenn ich bete und Bibel lese und einfach so in der Gegenwart Gottes bin, dass diese Sehnsucht auch nicht weniger wird, sondern größer. Das ist ziemlich genial.
Mhm, klasse. Man muss dazu sagen, du hast kleine Kinder, die deinen Schlaf wahrscheinlich rauben, ne?
Genau.
Darum geht es. Wir sind jetzt nicht alle, die hier sind. Und
genau, deswegen Schlaf ist schon kostbar. Mhm.
Ja, aber dadurch, dass du jetzt diese Zeit mit Gott verbringst, erschaffst du wieder neue Kraft, denke ich. Darum geht's dir. Dankeschön. Anna, du Gesegnete, komm her.
Ich habe letzte Zeit sehr viel von Herrn empfangen dürfen. Das fing letztes Jahr an, wo ich mich aus beruflichen Gründen irgendwie auch Abstand haben musste, weil es nicht so klappte, wie ich es gedacht habe. Und dementsprechend auch gekündigt wurde und so weiter. Und manche kennen ja diesen Verlauf. Und da habe ich gedacht, Herr, wo willst du mich haben? Und meine Güte, ich will arbeiten. Nein, klappt aber nicht. Eine Absage nach anderen, was vom Amt kam und selber beworben habe, alles passte nicht so. Dann habe ich mich einfach von einer Freundin sagen lassen, ja, bewirb dich da und da. Der Doktor zieht um, vielleicht braucht er mehr Leute oder so. Ich dachte, naja, kann ich ja mal machen. Und habe mich beworben, auf einmal war unterwegs, auf einmal ruft mein Mann mich an, sagt er, du, die Praxis hat angerufen. Ich dachte, naja, mal hören, was die haben wollen. Oder ich habe schon gar nicht mit gerechnet damit. Und die riefen an und wollten mich sofort haben. Und auch die Arzthelferin waren so nett und alles. Ich dachte, Herr, ist das ein Geschenk von dir? Ich darf es immer noch genießen. Ja, ich hoffe es. Und ich denke mal, Gott segnet mich auch da, auch wenn es vielleicht nicht das meiste Geld ist, aber auch da wird er uns segnen.
Ja, herzlichen Dank. Möchte noch jemand?
Hallo, ich bin Damaris, für die mich nicht kennen. Ich wurde letztes Jahr finanziell gesegnet und das war auch das erste Mal, dass ich sowas erlebt habe. Ich war in der Bünder Gemeinde in einem Missionsteam. Das war letztes Jahr Januar, also jetzt anderthalb Jahre her. Wir wollten nach Texas fliegen und wir mussten den Flug selber bezahlen und der kostete also circa 1000 Euro und ich kam finanziell nicht so wirklich klar. Letztes Jahr, ich war immer im Minus und dann war ich irgendwann so weit, dass ich gesagt habe zu dem Team so, nein, ich kann nicht mitkommen, ich kann das nicht bezahlen. Und dann haben die schon gesagt so, nein, Damaris, bleib dabei, wir finden irgendwie einen Weg. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe mit Gott geredet und habe gesagt, okay, ich vertraue dir jetzt. Ich weiß zwar gerade echt nicht wie, aber dann bleibe ich eben in dem Team. Dann war ich bin auch in so einem Hauskreis und dann hatten wir Hauskreis und dann sagte meine Leiterin, wenn man Geld gibt, wird man eben gesegnet und man kriegt was zurück. Und dann habe ich angefangen, das war ja letztes Jahr Januar, im Februar einen Dauerauftrag einzurichten und habe monatlich dann auch noch Geld gespendet an eine Kirche. Und dann sagte mein Verstand nur so, jetzt kannst du es echt knicken mit Texas. Und ich habe von dem Monat an, also ab dem Februar, am Ende 200 Euro über gehabt. Und ich weiß wirklich nicht, wo sie her waren. Ich habe dann meinen Flug bezahlt im Juni und war dann auch in Texas. Und ich kann es mir bis heute nicht ganz erklären, wo das Geld herkam.
Ja, das ist manchmal verrückt. Aber genau das ist das Prinzip. Wir müssen loslassen. Wenn man sät, sind die Kartoffeln weg. Die sind in der Erde. Die sind weg. Die können faulen. Das Risiko ist da. Aber wir hoffen und wir erwarten eigentlich Gewinn. Und das ist bei Gott genau das Gleiche. So wie du es erlebt hast. Wir können es uns manchmal nicht erklären. Ich kann mir manchmal nicht erklären, warum ich überhaupt noch Kartoffeln im Garten ernte bei den vielen Wühlmäusen, die da sind. Aber ich habe jedes Jahr wieder welche und ich gehe das Risiko jedes Jahr wieder ein. Gott möchte uns segnen. Ich denke, das ist eine wunderbare Sache. Und jeder von euch kann das erleben und darf das erleben. Ich hatte so gedacht, wir machen es vielleicht zum Schluss einfach so, dass ich einfach mal frage, wer hat von euch den Eindruck, dass er ganz neu diesen Segen Gottes empfangen möchte? Ihr müsst deswegen nicht nach vorne kommen, keine Angst. Wer hat so den Eindruck, wer möchte das? Wer könnte den gebrauchen von euch? Da hinten sind ein paar, sonst keiner? Hier.
Ist das eine Frage irgendwie, wer will essen?
Boschi, du auch? Okay, ich habe gedacht, wir machen es einfach mal so, dass ihr gegenseitig euch diesen Segen Gottes zusprecht oder euch euren Segen vielleicht für den anderen betet oder wie auch immer. Sprecht euch diesen Segen Gottes zu, macht das. Ihr habt jetzt gesehen, wer sich gemeldet hat, das sind die Leute, die diesen Segen besonders wünschen. Macht es einfach. Kommt in diesen Segen Gottes rein. Ja, das war richtig gut, von hier vorne so mit anzusehen. Ich habe gespürt, manche sind wirklich berührt worden von diesem Segen Gottes. Es gab Tränen in den Augen. Klasse. Ich glaube, wir könnten uns noch stundenlang über Segen Gottes unterhalten. Der ist einfach so umfangreich, so schön. Wir erleben es, dass Gott Heilung schenkt von Krankheiten, von allem Möglichen. Einfach klasse, total klasse. Und es geht nicht nur um die Dinge des Alten Testamentes, die da so draufstehen, sondern das heißt in der Bibel im Neuen Testament, Gott hat uns gesegnet mit allerlei geistlichem Segen. Das kommt eigentlich noch dazu. Ja, dafür haben wir jetzt heute gar nicht mehr die Zeit mehr, das alles miteinander zu bedenken. Meine Bibel fiel eben schon zu Boden hier mittendrin. Vielleicht war das Zeichen, dass ich Schluss machen sollte. Ich denke, ich bete jetzt einfach noch mit euch. Vater im Himmel, du bist so groß, du bist so reich, du möchtest uns überschütten mit deinem Reichtum. Du möchtest uns segnen und wir wissen eigentlich noch gar nicht so richtig, was das eigentlich bedeutet. Wir haben unsere kleinen Gedanken im Kopf, wie wir was zustande bringen, was wir tun müssen, wie wir uns ins Zeug legen sollen. Aber du bist viel größer mit deinen Gedanken. Das bedeutet Segen. Ja, wir müssen uns eigentlich nur danach ausstrecken. Du hältst diesen Segen schon von uns bereit. Wir müssen ihn nur ergreifen, ihn annehmen und ihn leben. Und ich bitte dich, dass du das heute ganz neu bewirkst. Für so manchen, der jetzt hier ist und der es vielleicht so das erste Mal hört, dass er so in deinen Segensfluss hineinkommt. Für seine Familie, für sein Umfeld. Ja, so bitte ich dich, dass du mit uns in diesen weiteren Tag gehst, in den Nachmittag, dass wir deinen Segen erleben dürfen, in der neuen Woche, im Alltag. Danke, Vater, dass du uns das so zugesagt hast, dass wir deine Kinder sein dürfen oder werden dürfen, je nachdem. Vater, danke, dass du ein guter Vater bist und dass du uns reich beschenken willst. Amen. Ich entlasse euch in dem Segen Gottes und ich wünsche euch, dass ihr das wirklich so erlebt, den Segen im Alltag. Segnen heißt eigentlich wörtlich Gutes reden. Ich glaube, bevor wir Gutes reden können, muss erstmal Gutes an Gedanken in unserem Kopf sein über den Nächsten. Ich würde sagen, Segen heißt für mich Gutes denken, Gutes reden, Gutes tun. Geht mit diesem Segen Gottes in die neue Woche und erlebt diesen Segen Gottes. Das wünsche ich euch. Gott segne euch in reichem Maße.